Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich aufgemacht haben zu einem weiteren Kapitel über den Propheten Daniel. Diese Kapitel, die sind ja recht lang, also so von der Bibelstundentauglichkeit her ein bisschen begrenzt geeignet, aber dafür recht spannend, und deshalb mache ich jetzt einen Mix. Wir lesen einerseits diese Texte und dann zwischendrin fasse ich ein paar Verse zusammen, dass es nicht allzu lang wird mit dem Lesen. So, jetzt schauen wir mal. Also Daniel Kapitel 6 geht los. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er die drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Also, was passiert? Ich erzähle das jetzt kurz, was in den nächsten Versen passiert. Diese anderen Statthalter und diese Fürsten sagen, der Kerl, der muss weggeschafft werden, der muss aus den Augen, aus dem Sinn, der stört uns. Wir werden keine moralische Anklage gegen den finden, der ist so aufrecht, so gerade, keine Chance. Wir machen Folgendes, wir überreden den König, ein Gesetz der Meder und Perser zu erlassen. Gesetz der Meder und Perser, die können nicht aufgehoben werden, die können nicht gebrochen werden. Die gehen zum König und sagen, König, hör mal her, wie wär's? Wer in den nächsten 30 Tagen irgendeinen anderen Gott oder Menschen als dich allein anbetet, der muss in die Löwengrube. König Darius, eitel wie er war, dachte, ach, das ist aber ein schönes Gesetz, wunderbar, ganz toll, das machen wir doch glatt. Also, toller Vorschlag, Gesetz wird erlassen, dass in 30 Tagen keiner irgendeinen anderen Gott oder Menschen anbeten darf. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte zu seinem Gott. Also, und der wird beobachtet, die gehen schnurstracks zum König und sagen, hallo König, wie war das mit dem Gesetz der Medien und Perser, dass niemand darf einen anderen Gott oder Menschen anbeten, und prompt, wir haben einen gefunden, und es ist Daniel, und das Gesetz der Medien und Perser sagt, der Kerl muss in die Löwengrube. Da dämmert dem König Darius, der eigentlich auf diesen Daniel bauen wollte und baute, dass er in eine Falle, in eine Intrige getappt war, aber das Gesetz der Meder und Perser kann halt nicht gebrochen werden, und deshalb, es ist Beschluss und fertig. Der wurde dann betrübt, der König, und so weiter, aber die Männer kamen wieder, Gesetz der Meder und Perser, Daniel muss in die Löwengrube. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und die, die ihn verpfiffen haben, die ihn da gegen ihn intrigiert haben, die kommen jetzt in die Löwengrube. Und wunderbar, bevor die den Boden erreichen, werden die schon zerfetzt von den Löwen. Die müssen sehr hungrig gewesen sein und alle Knochen werden zermalmt. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hat die große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyrus von Persien. Soweit dieses Kapitel, ein bisschen gerafft, damit wir den Faden nicht verlieren. Wir bekommen in diesem sechsten Kapitel einen ganz spannenden, interessanten Einblick in verschiedene Dimensionen des Lebens und in verschiedene Dimensionen des menschlichen Herzens, in das Phänomen der Macht und in Gottes Wege mit seiner Gemeinde. Wir gehen die Themen in der Reihenfolge an und werfen zuerst einmal einen Blick auf die beiden Protagonisten dieser Geschichte, die beiden Hauptfiguren, Hauptdarsteller. Und ich will den ersten Punkt überschreiben mit diesem Satz: Woran du dein Herz hängst, von dem wirst du regiert. Woran du dein Herz hängst, von dem wirst du regiert. Manche kennen dieses Wort ein bisschen anders aus dem Katechismus von Martin Luther. Da schreibt Luther im großen Katechismus, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Aber ich habe das ganz bewusst einmal verändert. Woran du dein Herz hängst, von dem wirst du regiert. In dieser Geschichte, da gibt es einen mächtigen, wirklich sehr mächtigen Menschen. Darius hier im Alter von 62 Jahren besteigt er den Thron des medisch-persischen Königreichs. Er war damals der mächtigste Mensch der Welt, der Herrscher über ein riesiges Reich und große Reichtümer. Dieser Darius, der leitet offensichtlich als einer seiner ersten Maßnahmen eine Verwaltungsreform ein. Er setzt 120 Statthalter ein und 3 Fürsten, die diese dann kontrollieren und beaufsichtigen sollen. Was mich beim Lesen dieses Textes als erstes Mal hat stolpern lassen, war eine kleine Randnotiz, ein kleiner Nebensatz. Da steht im 4. Vers, damit er der Mühe enthoben wäre. Damit er der Mühe enthoben wäre. Nun ist eines völlig klar, für die Herrschaft und die Verwaltung eines Weltreichs, da braucht man fähige Verwalter, das kann man nicht alleine machen. Da braucht man ein funktionierendes Verwaltungssystem. Es war gar keine Frage, dass der Mann Hilfe braucht und es nicht allein macht. Aber in diesem kleinen Nebensatz kommt doch etwas zum Ausdruck, was nachher noch sehr wichtig werden wird. Dieser Darius hat alle Macht und er delegiert sie. Aber Macht gibt es niemals ohne Mühe. Macht gibt es niemals ohne Mühe. Es gibt keine Macht ohne Mühe. Und dass Darius etwas sorglos ist mit seiner Macht, das fällt ihm nachher auf die Füße bei dieser Intrige dieser anderen Fürsten und Statthalter. Und noch was kommt hinzu. Darius scheut nicht nur die Mühe, sondern er war offensichtlich auch reichlich eitel. Das wird in dem Moment deutlich, in dem die beiden Fürsten, die neben Daniel das Reich verwalten, diese Intrige schmieden. Sie erwischen diesen Darius an seiner schwachen Stelle, nämlich an seiner Eitelkeit. Und eitle Menschen wickelt man ein, indem man ihnen schmeichelt. Die Fürsten schlagen ihm ein Gesetz vor, das nur 2 Ziele hat. Ziel 1, es soll dem König Darius schmeicheln, es soll ihm Schaum um die Ohren schmieren. Und zweitens, es soll Daniel zu Fall bringen. Das war der einzige Sinn dieses Gesetzes. Diese 2 Ziele, schmeicheln und Daniel zu Fall bringen. Es ist eine Intrige, die auf der Schmeichelei gegenüber einem eitlen König basiert. Und Darius, man ahnt schon, er lässt sich einwickeln, weil seine Eitelkeit geschmeichelt wurde. Von keinem Gott soll irgendjemand etwas erbitten, nur von ihm. Genau das, was ihm so sehr gefällt, ist nachher das, was er selber erleiden muss. das, was er selber ertragen muss. Er wird nicht nur zum Opfer seiner Eitelkeit, er wird zum Sklaven seiner Eitelkeit. Er bekommt ein Gesetz, das seiner Eitelkeit schmeichelt und sie streichelt, aber die ihn selbst und seinen eigentlichen Willen stranguliert und dies seine Herrschaft im Grunde kontaminiert. Das, woran wir unser Herz hängen, wird uns am Ende regieren und nicht umgekehrt. Wir werden zum Sklaven der Dinge, die wir lieben. Und selbst wenn wir Weltherrscher wären. Es gibt vier große Bereiche, mit denen wir Menschen versuchen, unsere Sehnsüchte zu stillen. Und diese vier Dinge sind Macht oder Geld oder Applaus oder Selbstverwirklichung. Das sind die vier Dinge, mit denen wir versuchen, den Durst unseres Lebens zu stillen. Macht und Geld hatte Darius schon. Mit diesen Dingen konnte man ihn nicht verführen. Es war der Applaus, es war die Eitelkeit oder anders formuliert, die Schmeichelei, für die er anfällig war. Jeder von uns hat solche Schwachpunkte und die sollten wir kennen. Damit eines Gesetzes der Meder und Perser, das er selbst erlassen hat, geschmeichelt mit seiner Eitelkeit, taub für die Schwingungen dieses Gesetzes, und er wird zu einem Urteil gezwungen, das er selber niemals treffen wollte. Wenn wir uns von Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld abhängig machen, dann werden diese Dinge am Ende uns regieren. Wenn wir diesen Dingen die letzte Regie über unser Leben übertragen, dann werden diese Dinge auch die Regie und die Führung übernehmen. Dann werden diese Dinge uns am Ende regieren, und zwar auf die eine oder andere Weise. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, sagt Luther. Und damit immer auch das, was dich beherrschen wird. Das sollten wir nie vergessen, dass wir uns mit den Dingen befassen, die uns so sehr anziehen. Es sind die Dinge, die nachher Macht über uns haben werden. Und das hat Darius, der Weltherrscher, erlebt. Wie er, der mächtigste Mann der Welt, auf einmal ein Sklave seiner Eitelkeit wird. Die andere Hauptfigur in dieser Geschichte ist Daniel, ein Mann, in dem ein, so steht es hier, überragender Geist wohnt. Aber der sich auf diese Begabung nichts einbildete, weil er wusste, dass es eine Gabe war, die er sich nicht selbst zu verdanken hatte. Auch dieser Daniel macht sich an etwas fest, aber es war eben nicht die Eitelkeit, nicht die Sehnsucht nach Geld, Macht oder Applaus, sondern woran er sich festmachte, das war sein Gott. Das war der Gott, mit dem er lebte, dem er diente, der ihn geschaffen hat und der sein Ziel war in Ewigkeit. Und wo Gott ist, da ist Freiheit. Das ist die große Botschaft der ganzen Bibel. Wo Gott ist, da ist Freiheit. Weil die Bindung an ihn eine Bindung der Freiheit ist und nicht der Sklaverei. Ich bin der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. So stellt Gott sich den Israeliten vor, bevor er ihnen die 10 Gebote gibt, stellt er sich vor, ich bin ein Gott, der deine Freiheit will. Ich bin ein Gott, der dich aus den Sklavereien der Mächte befreien will, die du dir selber im Leben oft auflädst und die dich binden und die dich fesseln werden. Das wird in diesen Versen in ganz überwältigender Weise deutlich. Daniel bekommt mit, was sein König für ein bescheuertes Gesetz erlassen hat. Ihm wird sehr klar gewesen sein, wem er das zu verdanken hat. Ihm wird sehr deutlich gewesen sein, dass da eine Intrige im Gang ist und wer dafür verantwortlich war. Und dennoch zögert er nicht einen Moment, den Gott zu verehren, dem er sein Leben lang dient. Zögert er nicht einen Moment, sein Gebet zu unterlassen. Zögert er nicht einen Moment, sich zu dem Gott auszurichten, der Mittelpunkt seines Lebens ist. Für ihn war die Verbindung zu diesem Gott, dem er diente, wichtiger als die Sicherheit des eigenen Lebens. Das ist Glaube. Glauben, das ist die Gewissheit, dass die Verbindung mit Gott und die Treue zu Gott wichtiger ist als das eigene Leben, wichtiger als irgendetwas sonst auf dieser Welt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, so sagen es die Apostel im Neuen Testament. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Dieser Mann wusste, was er tat. Im Unterschied zu Darius wusste er, was er tat. Und was er tat, das tat er aus dieser tiefen Gewissheit heraus und einer tiefen Gelassenheit. Was können mir Menschen tun? Was können mir Menschen tun? Ja, die können mich in die Löwengrube werfen. Aber was soll's? Gott hat viel mehr Macht und viel weitreichendere Arme als irgendjemand sonst auf dieser Welt. Den Römerbrief hat Daniel nicht geschrieben, aber dieser berühmte Vers von Paulus in Römer 8, den hätte auch Daniel sagen können. Den kennen Sie alle. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, weder ein Darius noch seine Fürsten, weder Löwen in einer Grube noch irgendeine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Die, und das wusste Daniel noch nicht, in Jesus Christus Mensch geworden ist und zum Herrn. Er wusste noch nichts von Jesus, aber er wusste etwas von diesem Gott, der sich in Jesus später offenbaren sollte. Und obwohl er dieses tödliche Gesetz kannte, geht er dreimal am Tag auf die Knie, um zu beten, zu loben, zu danken. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Das ist eine Freiheit, die in dieser Welt niemand kennt. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Das ist Kirchengeschichte. Das hat sich immer wieder bewahrheitet in dieser Welt. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Das haben die Gebrüder Scholl im Dritten Reich bewiesen, hat ein Dietrich Bonhoeffer bewiesen. Das haben die Menschen bei der friedlichen Revolution 1989 in der DDR bewiesen. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Wer vor Gott kniet, der bekommt eine letzte Unabhängigkeit und eine letzte Freiheit von den Dingen dieser Welt. Der Glaube an Gott ist die einzige Bindung auf dieser Welt, in der unser Herz Freiheit findet, selbst wenn es einmal in die Löwengrube gehen sollte. Woran du dein Herz hängst, von dem wir hängen, das ist die Botschaft des Vergleichs dieser beiden Männer, Darius und Daniel. Ich will einen zweiten Punkt benennen. Wer der Stadt Bestes sucht, wird zum Segen für Gottes Volk. Wer der Stadt Bestes sucht, der wird zum Segen für Gottes Volk. Ich möchte an dieser Stelle nochmal eine große Rückblende machen. Eine Rückblende auf diesen Anfang des babylonischen Exils, an dessen Ende jetzt Daniel steht in diesem medisch-persischen Weltreich. Damals schrieb ja der Prophet Jeremia an diese verschleppten, weggeführten Menschen aus Juda, die dann nach Babylon umgesiedelt worden sind, von denen Daniel eben auch einer war. Er schrieb denen: Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch wohl. Und David ist der Inbegriff eines jüdischen Menschen, der von diesem Brief wusste und der nach Babylon verschleppt wird und jetzt genau das tut, der Stadt, der Politik Bestes sucht, der in diesem Weltreich sich in der Spitzenpolitik engagiert. Gott befiehlt seinem Volk in der dunkelsten Stunde seiner Geschichte, das Beste für diese heidnische Stadt Babylon zu suchen und für ihre Bewohner und ihre Einwohner. Das Beste für diese götzendienerische Stadt, das Beste für diese feindliche und diese fremde Stadt zu suchen. Wir können nur erahnen, wie viel Überwindung das diesen Menschen, diesen Juden damals gekostet haben muss. Und dann lesen wir im ersten Kapitel dieses Daniel-Buches von diesen vier jungen Männern, die da mitverschleppt worden waren, die da in Babylon saßen. Wir erleben hier vier junge Männer, die eine Herzensbildung besaßen. Weisheit, Klugheit und Bildung beginnen nicht im Kopf. Nicht im Kopf, sondern im Herzen. Weisheit, Klugheit und Bildung beginnen im Herzen. Dort, wo unsere Werte verankert sind, dort, wo unser Leben verankert ist, dort nimmt das Denken und unser Verstand seinen Ausgangspunkt. Die wesentlichen Entscheidungen unseres Lebens, die treffen wir nicht mit unserem Gehirn, sondern die treffen wir immer mit unserem Herzen. Treue ist zum Beispiel keine Frage des Intellekts, sondern eine Frage des Herzens und der Herzensbildung. Und wahre Bildung beginnt mit einem in Gottes Wort verankerten Herzen. Deshalb sollten wir nie aufhören, in Kinder- und Jugendarbeit zu investieren. Wir wollen und müssen junge Menschen in Gottes Wort verankern und beten darum, dass sie zu einem lebendigen Glauben kommen. Bildung beginnt in einem mit an Gottes Wort verankerten Herzen. In den großen Kämpfen um die aktuellen Fragen wird nur der bestehen, der in Gottes Wort verankert ist und der eine Herzensbildung erfahren hat, durch die er anders umgeht mit seinem Geld, mit seinem hält an seinen Werten fest, auch im Gegenwind einer Gesellschaft. Der kann stehen, weil er kniet vor diesem Gott. Wenn Bildung zum Segen und nicht zum Fluch werden soll, dann muss sie im Herzen beginnen. Bildung hat immer mit Ethik zu tun, mit einer Haltung. Die Bibel kennt so etwas wie eine Ethik des Wissens, die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Bildung braucht ein Fundament in einer Wahrheit, von der ich gehalten werde. Und nur dann werde ich für diese Wahrheit eintreten können, weil ich mich auch von dieser Wahrheit gehalten weiß. Und das war Daniel in dieser Situation. Wir sind gerade auf einem Weg, das wissen Sie alle, in eine nachchristliche Gesellschaft. Siegbert Betz hat es vorher erwähnt. Eine Gesellschaft, in der ganz andere Regeln und ganz andere Wahrheiten gelten, als wir sie bisher gewohnt waren. Wenn unser Herz in Gottes Wort und Wahrheit verankert ist, dann ist es keine Katastrophe, in Babylon zu leben. Denn dann wird man nie von Babylon sein. Wer nicht von Babylon ist, der kann auch in Babylon leben. Und das werden wir alle miteinander lernen müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das Gottvertrauen Daniels und seiner drei Freunde hat ihnen auch nicht das Lernen und Studieren erspart. Wenn Gott Menschen Verstand und Einsicht gibt für jede Art von Schrift und Weisheit, wie es in Daniel 1 heißt, dann schließt das das eigene Lernen und Studieren, dann schließt das die eigene Mühe und Arbeit nicht aus, sondern ein. Und wenn es heißt, dass Daniel sich auf Gesichte und Träume jeder Art verstand, dann beruht das nicht nur auf göttlicher Eingebung, sondern auch auf einer wissenschaftlichen Beschäftigung. Das war die Wissenschaft der antiken Welt, die Wissenschaft Babylons. Das bedeutet aber auch, dass diese vier jungen Männer mit diesen Wissenschaften, die sich mit diesen Wissenschaften beschäftigt haben und mit ihnen auseinandergesetzt haben, wohlgemerkt mit babylonischen Wissenschaften. Ihr Gottvertrauen reichte so weit, dass sie sich Kompetenzen in der Beschäftigung mit babylonischen Wissenschaften angeeignet haben. Und das ließ den Daniel zu einer Persönlichkeit werden, die jetzt Weltgeschichte schreibt und schrieb in diesem babylonischen Weltreich. Gott erspart uns die Auseinandersetzungen mit babylonischem Wissen und Denken nicht. Gott schickt sein Volk in die babylonischen Bibliotheken, nicht damit sie babylonisch werden, aber damit sie das babylonische Denken verstehen und auch die Weisheit, die durchaus dort zu finden ist. So, und wenn wir jetzt in Daniel 6 von Daniel lesen, dass Daniel alle Fürsten und Statthalter übertraf, weil ein überragender Geist in ihm war, dann kommt das nicht von ungefähr, sondern aus einem lebenslangen, von Gottes Geist geführten Studieren auch der babylonischen Wissenschaften. Und diesen Daniel aus dem jüdischen Volk will Darius über sein Reich setzen, weil er merkt, dass hier nicht nur einer klug ist, sondern ein ganzes jüdisches Volk und ein Segen für ein babylonisch-persisch-medisches Weltreich. Das ist das Ungeheure, das ist das Atemberaubende. Was ich sagen will, wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Christen brauchen, die zu Daniels des 21. Jahrhunderts werden. So wie es Martin Luther für das 16. Jahrhundert einer war, so wie es Philipp Jakob Spener für das 17. Jahrhundert war, so wie es August Hermann Franke für das 18. Jahrhundert und Johann Hinrich Wichern für das 19. Jahrhundert wurde. Welche jungen Christen werden im 21. Jahrhundert die Theologie, die Reformen der Gemeinde, die vor uns allen stehen, um die wir nicht herumkommen, die Pädagogik und die Diakonie prägen? Wer wird das sein? Wen bilden wir dafür aus? Für wen beten wir? Für wen treten wir dafür ein? Darf ich es offen, ganz ehrlich sagen? Die IHL ist ein Daniel-Projekt. Die IHL ist ein Daniel-Projekt. Wir brauchen junge Menschen, die diese Herausforderung annehmen, die eintreten und zu einem Segen werden, nicht nur für eine Gemeinde, sondern für ein ganzes Volk. Was wir bei Daniel beobachten, ist eine Kombination von Gottvertrauen und Kompetenz, die zum Segen einer ganzen damaligen Welt wird. Für das medisch-persische Weltreich mindestens so sehr wie für das Volk Gottes. Meine herzliche Bitte an uns alle ist, dass wir Gelehrsamkeit und Bildung nicht verachten. Nicht verachten. Meine herzliche Bitte ist, dass im Herzen gebildete junge Menschen, dass wir sie ermutigen, dass sie zu klugen Verantwortungsträgern in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft und Wissenschaft in einer nachchristlichen Gesellschaft werden, so wie es Daniel in einer antigöttlichen Gesellschaft war. Meine herzliche Bitte ist, dass wir uns nicht nur mit unseren Gemeinden und Gemeinschaften beschäftigen und uns um sie drehen, sondern dass wir der Stadt Bestes im Blick haben, so wie dieser Daniel und auf diese Weise sozusagen, so wie dieser Daniel und auf diese Weise sozusagen indirekt gesegnet werden. Das ist mein tiefer Wunsch, mein tiefes Gebet. Ein dritter Punkt, vier sind es übrigens. Wer Daniels Weg verfolgt, versteht die Treue Gottes. Die Treue Gottes, das lernen wir aus dieser Geschichte, erweist sich nicht darin, dass ein Leben ohne Krisen und ohne Probleme verläuft und ohne Irrungen und Wirrungen zum Ziel kommt. Das war im Leben Daniels auch nicht so. Der wurde verschleppt aus Juda, der wurde weggeschleppt in eine fremde Welt. Dann musste er dort eine Ausbildung in einem Elite-Internat machen, wo lauter Menschen in babylonischen Wissenschaften trainiert worden sind. Er musste in all den Konflikten einen geraden Weg gehen. Das war alles sehr, sehr schwierig. Und immer wieder gab es Intrigen, immer wieder gab es Anfeindungen, immer wieder gab es Todesnot. Das war das Leben Daniels. Und diese Geschichte mit der Löwengrube, das ist so etwas, das Daniel-Buch bis in diese Geschichte hinein immer wieder deutlich machen. Gott ist treu. Gott ist treu. Gott ist treu zu seinen Kindern über alle Höhen und Tiefen hinweg. Was Daniel mit seinem Glauben erlebt hat, könnten viele von uns bestätigen und erzählen. Wenn wir das anfangen würden, wir würden heute nicht mehr fertig werden, wenn wir in diesem Raum über die Wunder der Treue Gottes erzählen würden. Das glaube ich ganz gewiss. Aber Gott ist keine Garantie für ein problemloses und krisenfreies Leben, aber er ist ein treuer Herr in den Krisen und in den Problemen. Ein Herr, der seine Leute nicht im Stich lässt. Wer Daniels Weg verfolgt, der versteht die Treue Gottes. So, jetzt will ich aber noch eines ganz wichtig deutlich machen. Wer Daniel mit Jesus vergleicht, der versteht das Evangelium. Wer Daniel mit Jesus vergleicht, versteht das Evangelium. Es ist schon sehr vielen Auslegern aufgefallen, dass sich in diesem sechsten Kapitel des Daniel-Buches die Passion und die Auferstehung Jesu widerspiegeln oder vorabbilden, besser gesagt, vorabbilden. So wie Daniel erlebt auch Jesus den Neid und die Missgunst seiner Feinde. Wie bei Daniel konnten die Feinde auch bei Jesus keinen Anklagepunkt finden. Wie Daniel wurde auch Jesus ein Opfer falscher Anschuldigungen. Wie Daniel wird auch Jesus als gerecht und ohne Schuld beurteilt. Bei Pontius Pilatus im Johannesevangelium dreimal, ich finde keine Schuld an ihm. Wie Daniel geht auch Jesus sehr konsequent und sehr kompromisslos seinen Weg ins Leid. Wie Daniel bleibt auch Jesus konsequent im engsten Kontakt und im betenden Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Wie der König Darius, der Daniel eigentlich retten will, wird auch Pontius Pilatus zu einem Todesurteil über Jesus gezwungen, das er eigentlich gar nicht fällen will. Wie Daniel geht auch Jesus bildhaft gesprochen mutig und getrost in den Rachen des Todes. Daniel in die Löwengrube und Jesus ans Kreuz. Und wie Daniel trifft auch Jesus am Ostermorgen, tritt auch Jesus am Ostermorgen Herrlichkeit aus der Grube, sprich aus dem Grab. Und Gott erweist seine Treue über seine Gerechtigkeit. So, ganz viele Gemeinsamkeiten, ganz viele Parallelitäten, aber ein wesentlicher, entscheidender Unterschied. an einem Punkt trennen sich die Wege und auf diesen Punkt möchte ich noch gerne eingehen, weil der sehr, sehr wichtig ist. Als Jesus am Kreuz hing, da musste er den ganzen Spott der jüdischen Obrigkeit, der Soldaten, des römischen Hinrichtungskommandos und der mitgekreuzigten Schächer rechts und links neben ihm ertragen. Anderen hat er geholfen, er helfe sich selber, wenn er denn der Christus und der Auserwählte Gottes ist. Bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst und uns. So schallt es ihm entgegen von denen, die ihn gekreuzigt haben und von denen, die mit ihm gekreuzigt wurden. Wir übersehen in der Regel, dass hinter diesem Spott, den Jesus am Kreuz trifft, eine tiefe und eine sehr ernstzunehmende theologische Überzeugung steht. Wenn Jesus der Messias ist, wenn er der Auserwählte Gottes ist, wenn er der Sohn Gottes ist, dann müsste doch spätestens jetzt an diesem Kreuz, wo er sein letztes Stündlein geschlagen hat, dann müsste doch spätestens jetzt Gott eingreifen. Dann kann es doch nicht sein, dass Gott seinen Gerechten hängen lässt, buchstäblich hängen lässt. Wenn die Wunder, die Heilungen, die Dämonenaustreibungen und alles andere, was Jesus vollbracht hat, tatsächlich ein Beweis für seine göttliche Sendung sein sollen, dann müsste er sie doch eigentlich jetzt in diesem letzten Moment bestätigen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Dann müsste doch jetzt Gott eingreifen, wenn er wirklich der ist, der er zu sein beansprucht. Wenn er wirklich eine messianische Vollmacht hat, dann muss sie sich doch jetzt zeigen, im Angesicht des Todes erweisen. Diese Ratsmitglieder, diese Schriftgelehrten, das waren ja schriftkundige Männer und die Überzeugung, dass jetzt in der größten Not seines Lebens sich Gott an diesem Jesus von Nazareth als mächtig erweisen müsste, das steht doch vielfältig im Alten Testament. Das drängt sich einem ja dort förmlich auf. Als Israel beim Auszug aus Ägypten vom Schilfmeer steht, dann kommt die mächtige Hand des Herrn, der Arm des Herrn und teilt dieses Schilfmeer. In der größten Todesnot rettet Gott sein Volk. Das hat jedes Kind auswendig gelernt damals. Das hat Israel jedes Jahr am Passafest gefeiert. Gottes Profil. Ja, sein ureigenstes Wesen ist es, dass er vom Tode errettet, dass er sich durch Machttaten erweist. Das haben wir alle in der Kinderkirche gelernt, in den Geschichten von Davids Kampf gegen Goliath, in Jonas Rettung durch den großen Fisch, in Daniels Rettung aus der Löwengrube. Da hat jedes jüdische Kind gelernt, Gott ist ein Gott, der in Todesnot rettet. Die Geschichten im Alten Testament sind Rettungsgeschichten im Angesicht des Todes. Der biblische Glaube ist der Glaube, dass auf Gott Verlass ist, wenn man ihn braucht, dass Gott rettet, wenn man ihn darum bittet, dass er einsteht für seine Leute. Die Fragen und der Spott unter dem Kreuz sind theologisch mehr als berechtigt. Wenn Jesus der Messias ist, dann müsste jetzt eigentlich etwas passieren. Und das sind ja auch unsere Fragen, unsere angefochten Fragen. Wenn es Gott gibt und wenn Jesus wirklich alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, dann müsste er doch seine Leute, dann müsste er doch uns, dann müsste er doch mich und die, die wir lieben, auch retten. Dann müsste er aus Krankheitsnot, aus Finanznot, aus Beziehungsnot, aus Todesnot retten. Und Gott, warum tust du das so oft nicht? Dann müsste er doch den Dienst seiner Diener stärker unterstützen. Wie viel Verzweiflung, wie viel Frustration und Enttäuschung erleben wir in der Gemeindearbeit und oft auch in der weltweiten Missionsarbeit. Es ist ja nicht einfach immer alles gut, wenn man mit Gott unterwegs ist. Im Gegenteil. Und es ist schon so. Am Kreuz offenbart sich Gott anders als sonst. Darauf will ich hinaus. Am Kreuz von Golgatha offenbart sich Gott anders als in der Löwengrube von Daniel. Hier hat sich Gott in einer Weise offenbart, die in der Tat alles auf den Kopf stellt, was Menschen bisher von Gott und den Göttern gedacht haben. Hier wird Gott in völlig anderer Weise, als Menschen es erwartet haben, hier vollzieht sich etwas, was uns dazu zwingt, neu von Gott zu denken. Gott handelt hier zum Heil der Welt in einer Art und Weise, die völlig anders ist als am Schilfmeer, die anders ist als bei David und Goliath, die anders ist als bei Jona, die anders ist als bei Daniel in der Löwengrube, anders als sich jeder fromme und religiöse Mensch es sich bis heute vorstellen kann. Hier entsteht etwas ganz Neues. Heil kommt in der Bewahrung, Heil kommt hier nicht in der Bewahrung vor dem Gericht, sondern durch das Gericht hindurch. Gott bewahrt seinen Sohn nicht vor dem Tod, nicht vor dem Kreuzestod, sondern er rettet ihn durch den Tod hindurch. Heil kommt durch das Leiden hindurch, nicht in der Bewahrung vor dem Leid, sondern durch das Leid hindurch. Wir müssen alle durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen, sagt Paulus. Aber wir werden es auch. Heil kommt durch die Niedrigkeit hindurch, durch die Schmach hindurch, nicht in der Bewahrung vor der Schmach. Heil kommt sogar, und das ist das absolut Neue, durch den Tod hindurch. Heil kommt durch den Tod hindurch. Gott offenbart sich hier am Kreuz nicht in einem öffentlichen Triumph wie bei Daniel an der Löwengrube, wo am Ende der König Darius ihn lobt und preist und ihn lebend aus dieser Löwengrube rauszieht. Nicht im öffentlichen Sieg über Feinde und Spötter wie bei Davids Sieg über Goliath. Nicht im öffentlichen Wunder wie beim Fall der Mauern von Jericho. Gott offenbart sich hier anders an diesem Kreuz. Und wir Menschen brauchen erleuchtete Augen des Herzens, um diese Offenbarung, die so ganz anders ist, als im Alten Testament neu zu begreifen. Und diese Offenbarung zwingt uns zu einer Erneuerung unseres Denkens, zu einer neuen Theologie. Wir predigen nicht mehr nur den Gott, der aus Todesnot errettet, im Angesicht des Todes eingreift und wunderbar alles zum Guten wendet. Wir predigen den gekreuzigten Christus. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Unser Heil liegt nicht mehr. Unser Heil liegt nicht mehr in der Rettung aus den Löwengruben dieser Welt, sondern in der Errettung aus dem Tod. Bis zu Daniel hat sich Gott aus der Errettung in Todesnot offenbart. In Jesus hat er sich in der Rettung aus dem Tod offenbart, durch den Tod hindurch. Jesus wurde am Kreuz nicht gerettet und eben nicht vor der Macht des Todes bewahrt. Aber darin hat Jesus dem Tode die Macht genommen. Das ist das Neue und das ist das viel Größere als die Löwengrubengeschichte bei Daniel, so toll die ist. Und deshalb haben wir heute eine lebendige Hoffnung, nicht nur, dass Gott vor dem Tod bewahrt, sondern dass er uns aus dem Tode auferstehen lässt zu einem neuen Leben. Das ist die gewaltige, so viel größere Hoffnung, als sie ein Daniel haben konnte. Wir werden es als Gemeinde in Zukunft vermutlich deutlich schwerer haben, als in den letzten 70 Jahren es der Fall war. Aber das sollten wir mitnehmen. Es kommt im Letzten nicht darauf an, ob wir es leicht oder schwer haben, sondern dass wir Jesus mit Gottvertrauen nachfolgen und mit Kompetenz ehren. Dann kann es durch Feueröfen und Löwengruben gehen, aber wenn wir ein Teil seiner Geschichte sind, dann müssen wir uns weder vor den Löwengruben noch vor dem Tod selbst fürchten, weil wir an den glauben, der nicht nur Macht hat, vor dem Tod zu bewahren, sondern der Macht hat, sogar aus dem Tod zu erretten. Das ist das Neue, das ist das Gewaltige, was über die Löwengrube hinausgeht und was ich Ihnen heute Abend mitgeben möchte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Amen.